ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Bei mir ist weder Kessim noch Paul, sondern der Allercoolste, der hier im Podcast zu Gast sein kann. Und das ist natürlich der liebe Jakob. Was geht?
Hallihallo.
Ja, endlich mal mit jemand anständig hier aufnehmen, Mann. Ich kann Paul und Kessens Stimme nicht hören, Alter. Immer geil, wenn du dabei bist. Nein, wir sind froh, dass Jakob am Start ist, natürlich. Wir machen das heute zu zweit, denn Paul ist krank und gleichzeitig in Hamburg. Er hätte auch einfach sagen können, dass er keine Lust auf uns hat. Das ist ja auch in Ordnung. Wir sind ja mittlerweile Homies, so, da kann man auch einfach ehrlich zueinander sein. Aber jedem das Seine, muss er selber wissen. Jakob, ich habe eine Einstiegsfrage an dich.
Yes.
Und zwar, in welchem Film oder in welcher Serie wärst du gerne ein Statist und was würdest du machen?
Mann, das sind immer so...
Todesrandom, ja.
Ja, und aber halt auch so Fragen, die man nicht in 2 Sekunden beantworten kann.
Ja, lass dir ruhig Zeit. Also ich habe mir selber auch noch keine Gedanken gemacht. Ich werde jetzt auch, ich weiß nicht, wo ich's gehört hab. Ich höre viel zu viele Podcasts, ich kann es wirklich nicht sagen. In irgendeinem anderen Podcast wurde das auch gefragt und ich dachte mir so... Ey, das ist eigentlich voll die geile Frage. Beziehungsweise, die haben was anderes gefragt, aber ich habe daraus abgeleitet, ey, in welcher Serie wäre es denn einfach geil, Statist zu sein? Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist einfach nur, du spielst da drin mit, aber du hast keine wirkliche Rolle. Also, I don't know, da sitzen die 2 Hauptcharaktere und essen Eis und du fährst da cool mit dem Skateboard vorbei oder so. Also einfach Leute, die die Szene authentisch machen, die irgendwie Teil des Shots sind, aber nicht wirklich, die werden mit Sicherheit auch bezahlt werden, aber... Nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen halt einfach, du kriegst eine kleine Aufenthalts- oder Aufwandsentschädigung. So, und wo wärst du denn gerne Statist? Ich sehe dich irgendwie so als Alien bei Jabba the Hutt im Raumschiff.
Boah, das ist Serie. Achso, gut.
Du kannst alles machen, Film und Serie.
Krass. Boah, das ist schwer. Ich habe halt auch keinen Lieblingsfilm oder Lieblingsserie, wo ich dann sage, ja, da will ich unbedingt dabei sein.
Ich glaube, so werden aber viele rangehen, mit dem Gedanken, okay, irgendwas, wo man generell Dinge man gerne schaut, wo man einfach gerne dabei wäre.
Ja. Ich würde, glaube ich, trotzdem irgendwas von Star Wars nehmen, jetzt wo du sagst. Mhm. Oder Harry Potter wäre auch cool. Aber ich meine, wenn man da Statist ist, dann ist ja der Zauber sozusagen ja nicht real. Du stehst ja einfach da und bist halt, also...
Siehst an, wie die ganze CGI da drauf gepackt wird am Ende, ja.
Ja, ist ja nicht so, wenn du jetzt in dem Film dabei wärst, und ist dann, du bist ja nicht in dieser Welt von Harry Potter, die gespielt wird, sondern du bist ja einfach nur so ein Statist eben. Aber ich glaube, ich würde echt einfach Harry Potter nehmen und da bei dem in Hogsmeade oder so irgendwo
Alter, geil.
Drumlaufen, wenn die im Winter da, wo die Winter Schneeballschlacht gemacht haben.
Ja.
Beim ersten Teil oder zweiten Teil, glaube ich, war das mit da einfach rumlaufen. Mal sehr, vorbeilaufen. Sehr geil. Butterbier trinken und
ich habe das alles sehr präsent im Kopf, weil ich jetzt nochmal Hogwarts Legacy durchgespielt habe, weil ich das Game so geil fand, da ich einfach nochmal Bock hatte, das zu spielen. Und Hogsmeade wäre schon cool, wenn man da irgendwo rumläuft. Ich glaube, ich würde auch irgendwas nehmen. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, auch einen Film nehmen, weil bei einer Serie gehst du unter. Und wenn ich irgendwie so Statist irgendwo dabei gewesen wäre, dann würde ich das auch sehr prominent überall erzählen. Und dann will ich schon einen Film haben, der von vielen gesehen wurde. Es gibt halt wenig Filme, die ich halt häufig gesehen habe oder wo ich sagen würde, da weiß ich, dass viele gesehen haben. Ich glaube, ich würde auch Star Wars nehmen. Ich bin ja bekanntermaßen auch großer Star Wars-Fan. Ich glaube, ich würde da irgendwo in den ersten Teilen mit den Padawan rumlaufen oder so. Wäre gerade so ein Young Trainee meinem Weg hier am Gehen. Bisschen die Macht abusen und so weiter. Bisschen Darkseid, da sehe ich mich. Ich wäre so ein Cooler, so ein Randding.
Ja, fühle ich auch. Ich hätte auch so Raumschiff gefühlt, aber das ist halt übel weg, glaube ich, wenn man das, aber halt, also ist ja kein echtes logischerweise oder kein Sternzerstörer oder so, das ist ja dann einfach nur so eine kleine Kulisse, dann ist bestimmt voll, also dann hat man so ein komisches Gefühl, wenn man schaut, weil man genau weiß, wie es eigentlich ausschaut in echt und dass es nur so ein mickriger kleiner Raum ist oder so, deswegen.
Das zerstört schon echt viel. Zieht euch mal so Behind-the-Scenes-Stuff rein auf YouTube, da werden eure ganzen Filme auseinandergeschraubt. Überragend, Mann, überragend. Geil, ja, das reicht für den Einstieg. Wir werden heute ein bisschen spontanere Episode machen. Bei uns war es heute ein bisschen schwierig mit der Zeit. Die Episode kommt auch wahrscheinlich ein bisschen deutlich später online, als sie normalerweise online kommt. Deswegen habe ich trotzdem, Kuss an Paul und Kuss an die Community, nochmal zwei Sachen mitgebracht, die wir jetzt gemeinsam durchgehen können, bevor wir uns dann in die große Preview-Show heute reinwerfen. Da werden wir dann ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Macht aber auch jetzt, ohne dass wir es geplant haben, eigentlich total Sinn, weil wir hatten jetzt anderthalb Wochen Länderspielpause. Da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen intensiver auf den kommenden Bundesliga-Matchup oder Spieltag einzugehen. Und bevor wir das machen, noch zwei Fragen vorab, beziehungsweise zuerst. Paul hat sich das gewünscht. Deswegen muss ich das jetzt mit dir machen, ob du willst oder nicht. Und zwar bist du ja bekannt dafür, dass du uns immer hier in Insta-Fragen reinwirfst und wir dann da dastehen wie die größten Opfer, weil wir es nicht wissen. Und das darfst du heute machen, denn der liebe Sandro hat uns ein paar Statistiken gesendet, die du jetzt erraten darfst. Und also ich sage dir eine Kategorie und dann sage ich dir so kleine Faktoren, die du im besten Fall wissen solltest oder die du erraten könntest. Es macht Sinn, wenn ich es erkläre oder beziehungsweise wenn ich die einzigen Kategorien nenne. Also, liebe Sandro hat geschrieben, andere Statistiken, die man eventuell wissen könnte. Und wir beginnen mit Statistik Nummer 1. Wer ist denn der jüngste Torschütze, der jemals in der Bundesliga getroffen hat? Es wäre natürlich krass, wenn du den Namen wüsstest. Wenn nicht, kannst du das Alter raten. Und überkrass wäre natürlich, wenn du auch noch den Moment in Erinnerung hast.
Boah, schwer.
Ja, safe. Also als ich es gelesen habe, ich bin jetzt halt übel biased. So. Ich habe es gelesen und dann hat es total Sinn gemacht, aber es ist definitiv machbar, würde ich behaupten. Ich glaube auch, dass viele Zuhörer das mit Sicherheit wissen. Aber so aus dem Stegreif so Sachen ist immer sauschwer. Ne? Ja.
Also ich bin mir sehr sicher, dass nicht Musiala war, auch wenn der sehr jung getroffen hat. Ich glaube, Moukoko war es auch nicht, wenn man denkt, der war das. Weil er ja mit 16 oder so schon bei Dortmund gespielt hat und dann mit 17 oder vielleicht sogar auch noch mit 16 seinen Treffer gemacht hat.
Es war Jussi.
Echt? Warte mal, Koko? Okay. Dann war er 16 Jahre, 16,5 Jahre oder so, oder?
Kann das sein? Stark. Also er war 16, aber halt deutlich jünger, mit 16 Jahren und 28 Tagen. Also bin ich gerade frisch 16 geworden innerhalb von einem Monat. Genau, und es war Jussi Moukoko in der Saison 2020/21. Weißt du noch den Gegner? Ich habe das, also dann, wenn du es weißt, hast du es mit Sicherheit auch vor Augen. Ich dachte irgendwie, es wäre ein anderes Spiel gewesen.
Ich glaube, es war aber jetzt kein Banger-Tor, oder? Es war einfach so ein...
Ich glaube, der war tatsächlich ziemlich stark.
Aber außen, so innerhalb vom 16er Flach ins Eck oder so, kann das sein? Aber ich weiß auch nicht mehr genau.
Ich bin mir auch nicht mehr...
Vielleicht gegen Köln oder so? Aber keine Ahnung,
nee. Es war gegen Union Berlin. Ich weiß, dass es an der alten Försterei war, also auswärts. Und damals ist Erling Haaland ausgefallen. Und der zweite Stürmer, ich weiß nicht mehr, wer es war... Naja, Kassa war früher, keine Ahnung. Irgendwie der zweite Stürmer ist damals dann auch ausgefallen und deswegen durfte Moukoko starten. Und ich meine sogar, dass er in den Winkel getroffen hat. So von der 16er Kante. Jetzt nicht ein Überscreamer, aber es war auf jeden Fall ein geiles Tor. Wenn ich mich richtig dran erinnere, aber ich kann mich auch nicht mehr zu 100% dran erinnern. Aber irgendwie, oder war das? Nee, ich habe das Spiel gegen Hertha im Kopf. Aber ich glaube, gegen Hertha war das Spiel, wo die das erste Mal eingewechselt wurde und der jüngste Spieler der Geschichte der Bundesliga war irgendwie so. Das Tor hat aber dann gegen Union gemacht. Ich glaube, so war es ungefähr, weil ich hatte total das Hertha-Spiel irgendwie im Kopf.
Ja, kann sein. Er hat auf jeden Fall ein paar Banger-Tore gehabt. Ja. Dafür, dass er nicht so viele hatte. Also guten
bei Monaco Abschluss. Tatsächlich auch jetzt gut unterwegs. Ne? Also der spielt da echt gut auf. Jetzt nicht mega krass, aber ich glaube, der Wechsel war gerade für ihn auf jeden Fall sehr positiv am Ende. Das hat er gut gemacht.
Ja, komisch, dass Dortmund ihn nicht so viel Einsatzzeit gegeben hat und so viel Vertrauen, war ja eigentlich schon Dortmund dafür bekannt ist, junge Spieler zu fördern und das bei Moukoko bestimmt auch noch ein bisschen mehr hätte passieren können.
Neuner Position beim BVB in den letzten Jahren war irgendwie mal komisch. Die hatten immer so eine Speerspitze mit übel viel Qualität und dann meistens noch so zwei andere, die dann wenig Einsatzzeiten bekommen haben, ein bisschen abgedroppt sind, unzufrieden waren und so weiter. Und ich glaube, bei Moukoko war es ein recht ähnliches Ding. Ja. Ah, geil. Damit fangen wir mal an. Dann würde ich sagen, aber bei Musiala wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, ob ich das jemals im Podcast erzählt habe, aber ich habe in der Debütsaison von Musiala, ich kann mich da noch total präsent daran erinnern, da habe ich schon YouTube gemacht. Zum Glück nur meine Homie-Liga, glaube ich. Da war doch die Lupe war noch nicht so auf meinem Kanal drauf. Wenn ich so ein.
Oh, ich glaube, das war schon YouTube-Liga, weil ich.
Oh.
Also, es kann sein, dass du es dann nochmal gesagt hast später. Mhm. In der nächsten Saison auch noch, aber ich weiß nicht, ob das die erste war, weil da, ich bin mir sicher, dass Ende der Saison Pauli noch hatte und er da zwei, dreimal getroffen hat, auch nach Einwechslung und du ihn sehr niedrig gehalten hast. Also auch, obwohl er getroffen hat und eingewechselt wurde.
Ja, ich hatte ihn in der ersten YouTube-Liga-Saison im Starterteam, das weiß ich. und habe ihn direkt verkauft. Da war der 25 Millionen wert schon.
Echt?
Mhm. Ich hatte ihn auf jeden Fall in der allerersten Saison, YouTube-Liga ganz wichtig, ganz sicher. Also 2021, 22 müsste das dann gewesen sein, hatte ich ihn im Starter-Team. Da war er 25 Millionen wert und ich habe ihn direkt verkauft.
Okay.
Ich glaube, ja, die Saison war aber noch gar nicht so stark dann. Ja.
Nee, war auch nicht. Ich glaube, ich dachte, dass du auch irgendwie gesagt hast, dass du noch nicht so überzeugt bist, als Paulin da in
der Saison hatte. Das war ja das, worauf ich hinaus wollte. Mein Statement war ja damals, Musiala ist krank overrated und der wird niemals irgendwie recht krass werden.
Passiert.
Das ist schon hart, ja. Aber es ist schon jetzt im Nachhinein betrachtet. Also Musiala ist ja nicht nur gut, Musiala ist ja wirklich, das könnte ein Recordbreaker sein, Mann. Das ist geisteskrank. Und so einen dann nicht zu erkennen, das ist schon eine hohe Kunst. Aber ja, das ist noch sehr präsent bei mir im Kopf geblieben. Okay, zweiter Stat, beziehungsweise zweite Frage ist, was das schnellste Tor, das jemals in der Bundesliga geschossen wurde? Name wäre krass, es gibt tatsächlich zwei Leute, die nach gleicher Zeit getroffen haben. Und die Sekundenanzahl kannst du raten.
Ja, Name vom Torschützen?
Ja.
Soll ich das wissen?
Ist beides nach 2014 passiert. Also das erste war 2014-15, das andere 2015-16. Dass du so einen groben 24 Zeitrahmen
Sekunden
hast.
Und Niederlechner.
Weird guess. es war tatsächlich viel schneller. Es waren bereits 9 Sekunden. Und den
war Hoffenheim dabei?
Ja.
Dabur? Nee. es war nicht Kramaric auf jeden Fall.
Es ist einmal Leverkusen und einmal Hoffenheim.
Leverkusen, keine Ahnung, wer da gespielt hat. Wahrscheinlich irgendwie Volland oder so. Ja.
Es ist tatsächlich Volland, aber das war bei Hoffenheim.
Ja, das sag ich
also,
doch.
Der war
bei Leverkusen.
Wie bitte?
Bellarabi bei Leverkusen.
Korrekt, ja.
Echt?
Ja. Herr Bellarabi hätte ich gewusst. Volland auch niemals, aber Bellarabi hätte ich tatsächlich gewusst.
Volland wusste ich ja auch.
Easy. Ja, easy. Genau, also Bellarabi 14-15, nach möglicherweise 9 Sekunden und dann Kevin Volland, ich glaube damals bei der TSG, steht jetzt hier nicht dabei, aber ich meine, es war bei der TSG 15-16 ebenfalls nach 9 Sekunden. Beim nächsten bin ich irgendwie ziemlich confident, dass du sowohl den Namen, also die Anzahl obviously nicht, aber du weißt direkt den Namen. Und zwar, welcher
kann
Spieler
nur enttäuschen.
Hat den? Wie bitte? Nein, ich bin mir ganz sicher.
Mann, hör auf.
100%, nicht Spaß. Also welcher Spieler hat in einer Saison historisch die meisten gelben Karten gesehen in der Bundesliga? Wer hält den gelben Kartenrekord?
Boah,
Sorry.
Nein, warte. Der mit den Zigaretten.
Walter Frosch? Nein.
Walter Frosch?
Doch. Ui, nein.
Doch?
Nein.
Sicher?
Ja.
Ich meine, dass er 20 gelbe Karten in einer Saison hatte oder über 20. Ja,
aber das war da dann nicht Bundesliga.
Dann war
nicht in der Bundesliga 20. Nee, auch nicht. Es war eine Saison vor YouTube. Und spielt immer noch beim selben Verein, spielen jetzt aber zweite Liga und sind letztes Jahr abgestiegen.
Letztes Jahr abgestiegen.
Ja, also spielen jetzt zweite Liga seit der Saison.
Wer hat denn immer da so viele? Bei Bochum?
Die sind noch da.
Stimmt, lol.
Soll ich den Verein sagen? Weiß,
ja, sag mal den Verein.
Darmstadt.
Ja gut, das hilft mir auch nicht so viel.
Echt nicht?
Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Oh, der Maskenmann. Klaus Jasula.
Wusste ich nicht, keine Ahnung.
Wirklich nicht? Okay, krass. Ich dachte, das wäre so voll präsent in den Köpfen. Der hat nämlich damals, ich glaube in der Hinrunde, hat der irgendwie in den ersten 10 Spielen, die er gemacht hat, jeweils eine gelbe Karte gesehen, war dann back-to-back gelb gesperrt ohne Pause. Der ist schon krank.
Dominik Kor, vielleicht diese Säure mehr, oder?
Der ist auf einem guten Weg. Der hat bestimmt seine 7, 8 schon, oder?
Ja, der hat glaube ich 7 oder 8 sogar. Ja,
ich glaube, Jasula war damals dann in der Rückrunde recht viel verletzt oder nicht mehr gesetzt und hat deswegen halt nur in Anführungszeichen 17 gesammelt. Aber hey, ganz ehrlich, Kor ist ja wirklich felsenfest gesetzt bei den Mainzern. Wenn der so weitermacht, dann holt er sich auf jeden Fall die 17 gelben Karten.
Ja, denke ich auch.
Also. Crazy. Sorry, jetzt habe ich dir voll das Setup gebaut. Ich dachte, das wär total präsent. Dann machen wir aber weiter mit einer Frage, wo zwei Spieler am Ende genannt werden müssen, die von deinem Lieblingsverein kommen. Und zwar, wer ist denn der jüngste deutsche Meister in der Historie und wie alt war er? Also der Spieler, der deutscher Meister geworden ist. Wer ist der jüngste? Und genau, es gibt quasi einen, der wirklich der jüngste ist und dann einen, der abgelöst wurde. Vielleicht weißt du einen von beiden.
Boah, das ist schwer.
Ich habe ja schon den Verein verraten.
Ja, Bayern, hast du ja gesagt, ne? Aber es sind halt irgendwelche Randspieler, oder nicht? Also, das reicht ja, wenn du auf der Bank sitzt, oder was?
Der erste, der tatsächlich der jüngste ist, ist ein Randspieler, ja. Auch kein, also, ich will nicht zu viel verraten, der andere aber definitiv nicht.
Das ist halt schwer, weil früher die Leute nicht ganz so jung waren, wie jetzt die jungen Spieler sind. Ja. Aber ich glaube, ja, Musiala muss ja eigentlich dabei sein.
Korrekt, Musiala war der ehemalig jüngste im Jahr 2020 mit damals 17 Jahren. Und jetzt gibt es einen, der mit 16 Jahren beim FC Bayern deutscher Meister mitgeworden ist. Aber das ist Randspieler-Ding, das musst du...
Kretzig oder so vielleicht?
Guter Call, ich würde sogar sagen, recht ähnlich. Also, du bist auf dem richtigen Weg.
Asnou, glaube ich, war ja noch gar nicht im Kader, das macht ja keinen Sinn, aber der muss theoretisch auch keinen Einsatz haben, oder? Das reicht ja, wenn du auf der Bank sitzt.
Der muss einmal gespielt haben. Okay. Also ich glaube, du musst mindestens einmal quasi auch wirklich gespielt haben. Und er hat auch einmal gespielt. Der Kollege hier, Sandro oder wer hieß, hat noch sogar dabei geschrieben, in welchem Spiel er eingewechselt wurde. Vielleicht hilft dir das. Es war die Saison 21-22 und er wurde am 18. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach eingewechselt. Okay, es hilft nicht wirklich, merke ich gerade.
Ja, ich habe,
Ich versuche dich hinzuleiten. Also jetzt spielt er nicht mehr bei Bayern. Das wäre schon mal Tipp Nummer 1.
Spielt er ab vielleicht?
Nee, spielt aber auch in der Bundesliga gerade.
Stille habe ich, aber der war nicht so, ist schon zu alt, oder?
Der ist auch nicht, War der mal bei Bayern im A-Kader?
Ich dachte auch, dass der einmal eingewechselt wurde.
Ich weiß nicht, kann gut sein, ich weiß nicht.
Aber vielleicht war es auch ein Testspiel. Mhm. Oh, ich habe noch an Omar Richards oder so gedacht, aber der hat ja öfter gespielt. Der war das auch nicht.
Ja, der hat öfter gespielt. Der war aber, ich fand den immer richtig geil. Boah, ich fand ihn richtig gut.
Und, der spielt ja nicht.
Spielt jetzt, wie gesagt, immer noch Bundesliga, bei einer anderen Mannschaft. Seit der Saison aber auch erst. Und ist, glaube ich, ausgeliehen. Spielt sogar europäisch.
Dann passt ja Kretzig.
Ja, ist es aber nicht.
Doch, ist Kretzig.
Nee, ist es ja nicht.
Wer ist noch ausgeliehen? Wo spielt er denn? Das hilft mir auch wahrscheinlich.
Den Verein? Dann weiß es direkt.
Na, dann nicht.
Der Verein spielt demnächst gegen eine andere riesige europäische Mannschaft, was irgendwie absurd ist.
Meinst du international oder was?
Ja. Ich glaube sogar nächsten Donnerstag. Conference League.
Keine Ahnung.
Gegen Heidenheim. Wer spielt bei Heidenheim, ausgeliehen von Bayern?
Ach so, Leute, ja gut, das hätte ich wissen müssen. Na, dann Paul Wanner, aber ja.
Der wäre es gewesen.
Digga, die mit der Mannschaft, dass die international spielen und so, ich habe null an Heidenheim gedacht.
Nee, das ist auch eigentlich nicht auf dem Zettel. Kann man dir nicht verübeln, Bro.
Ja gut, Wanner ist schon sehr, sehr jung.
Ja.
Ja, das passt schon.
Ja, und dann haben wir noch eine letzte Frage, ebenfalls von Sandro. Wie gesagt, ganz viel Liebe an den Mann, der hier, jetzt muss ich gucken, ob er Sandro heißt, wäre cringe, wenn nicht.
S.Andro wahrscheinlich, der hat schon öfter.
Sandro heißt er, ja. Genau, die letzte Stat, den du erraten kannst, der Spieler wird unmöglich sein, den zu erraten, aber, und zwar will er wissen, die meisten Pässe ohne Fehlpass in einem einzigen Spiel. Spieler wäre natürlich überkrass, aber glaube ich nicht, und dann kannst du die Anzahl der Pässe gerne noch raten.
War der in dem Spiel flawless oder nur eine
Strecke? Genau, in dem Spiel flawless. Also der hat die alle in einem Spiel gespielt und hat keinen einzigen Fehlpass gespielt. Bis zum Punkt XY.
Okay. Zwar nicht in der Bundesliga, aber Kim hat jetzt von neuem neulich auch erst 100% Passquote gehabt. Das wäre natürlich auch ein heißer Kandidat dann gewesen.
Es war 1920 in der Saison, also schon ein bisschen her.
Ich dachte 1920. Oh, jo. 1920?
Ja. Boah.
Ich würde sagen, das waren bestimmt so 100 Pässe. Weil es gibt doch bestimmt jemanden mit einer 100%igen Passquote. Mhm. Wenn es Kim jetzt auch erst gemacht hat und der hatte dann auch so an die 100 Pässe gespielt. Also müsste es doch auch ungefähr so sein, oder? Das
sind tatsächlich 172 Pässe. Was crazy ist, Alter. Das ist schon richtig krass. Ich weiß, dass Joshua Guardiola, nee, tatsächlich nicht. Es macht schon Sinn, wenn man es
weiß. Orban hat, glaube ich, auch ziemlich, aber vielleicht hat er einen Fehlpass
gehabt. Es geht in eine sehr ähnliche Richtung. Also es ist auch ein ZTV in der Dreierkette gewesen, mit einem ähnlichen Spielstil im Sinne von, dass da viel einfach auch in der eigenen Hälfte hin und her geschoben wird. Also der ist jetzt nicht der größte Aggressor, würde ich sagen.
Sokratis.
Nee, spielt immer noch in der Bundesliga, spielt jetzt bei Union.
Boah, Vogt?
Ja, Kevin Vogt.
Echt? Ja. Bei Hoffenheim noch?
Ja, damals bei Hoffenheim. 172 Pässe in einem Spiel ohne Fehlpass. Ah, das ist krass.
Das ist krass, aber mich nervt immer, wenn das so ein random Typ ist. Irgendwie. Ja, also, das ist random Typ, aber halt Hoffenheim, so ein Verein, den juckt halt keiner. Und dann Vogt auch noch, der auch jetzt keine wirkliche Ausstellung hat.
Also, wenn wir irgendwelche Hoffenheim-Fans in dem Podcast haben, die werden jetzt nicht mehr einschalten. Ich glaube, wie oft dieser Satz schon gedroppt wurde, ist unmatched, aber ich finde es richtig geil.
Ja, aber es wäre doch viel cooler, wenn es irgend so ein, keine Ahnung, Hummels bei Dortmund oder Alaba bei Bayern oder was weiß ich.
Ich frage mich auch, wann Hoffenheim so gut war. Ich glaube, das war sogar die Champions League-Saison. Dass der 172 Pässe ohne Fehlpass überhaupt in einem Spiel spielt. Ich meine, ich hätte ein Spiel im Kopf, wo Joshua Guardiola bei Leipzig 179 Pässe gespielt hat. Und das war so das meiste, was ich jemals in der Bundesliga gesehen habe. Aber dass der 172 spielt und dann noch 100% Passquote, ist schon, das ist ein Statement, Alter. Das ist richtig krass.
Geil. Ich würde mich interessieren, wie viele progressive Bälle da dabei
gehen. Stimmt, ja, ich glaube, das war halt super viel Hin- und Her-Geschiebe. Also da wird wenig, der Vogt ja auch in den Saisons, wo der teilweise fast jedes Spiel 100 Pässe gespielt hat, war der immer ein Scheißpunkt da, weil alle Pässe in der eigenen Hälfte waren. Na, okay, bevor wir dann reingehen in die Preview-Show, habe ich noch eine Frage. Das machen wir aber ein bisschen schneller, also jetzt nicht mega flott, aber einfach so ein bisschen gedankenexperimentmäßig, weil ich die Frage extrem geil fand. Es ist eine gemischte Frage, und zwar hatte auch jemand, der das uns eingeschickt hatte, da weiß ich aber den Namen leider nicht, weil ja Paul mir nur den Text als Screenshot geschickt hat, gefragt, was denn bei jedem Bundesliga-Verein der beste Fußballer im Kader ist. Und ich weite das aus, indem wir jetzt in jeder Mannschaft von 18 bis 1 den besten Fußballer und den wichtigsten Spieler für die Mannschaft küren. So, jetzt ohne jetzt hier mega große Argumentation, einfach nur, was ist für uns der beste Fußballer, das ist halt voll schwer zu greifen, aber ich finde das geil. Und was ist der wichtigste Spieler? Ja. Muss ich unbedingt, keine Ahnung, so, wie würdest du den besten Fußballer in der Mannschaft bewerten? Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich würde da viel so auf Technik schauen.
Kommt, oder halt, kann auch auf Marktwert schauen oder auf.
Ja, okay.
Ja, der beste Fußballer. Kommt darauf an, auf die Mannschaft an, oder? Was für die Mannschaft wichtig ist. Ich meine, jetzt bei Union Berlin irgendein Techniker macht jetzt auch nicht aus.
Fair.
Deswegen, ja.
Okay, dann schlag mir rein mit Holstein Kiel. Wer ist der beste Fußballer und wer ist der wichtigste Spieler für die Mannschaft?
Was, gleich mal, Fußball unter den ist eh schwer.
Ja,
aber so, keine Ahnung. Könnte schon fast mit einem Holtby gehen.
Würde ich auch sagen.
So als bester Fußballer. Ich meine, jetzt aktuell nicht mehr so Topform, aber kann man ja auch die vergangene Karriere mit berücksichtigen.
Ich würde auch mit Skripski oder mit Holtby gehen als bester Fußballer. Die sind beide schon technisch sehr, sehr stark. Aber ich glaube, ich würde auch mit Holtby gehen. Der ist noch so von der Technik her ein bisschen feiner als ein Steven Skripski. Und wichtigster Spieler, ich glaube, ich würde sogar Patrick Erras nehmen. So? Ja, Mann. Sehe ich genau gleich. Das ist richtig geil. Einfach so ein bisschen so der Leader hinten drin, der Motor, gleichzeitig so ein bisschen das Sprachorgan. Sowas ist gerade bei Defensivmannschaften halt super wichtig. Das wirst du jetzt bei den größeren Mannschaften eher weniger sehen. Da gibt es dann vorne die Spieler, die das Game entscheiden, aber bei Kiel ist es für mich auch ganz klar Patrick Erras. Und der beste Fußballer ist dann Luis Holtby. St. Pauli, bester Fußballer?
Smeed, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ich meine, der ist defensiv schon stark und dann halt noch so mit dem Fuß so stark, dann ist das schon
ein
klasses Komplettpaket. Und Irvine als wichtigsten Spieler, oder? Auch wenn Smeed bestimmt auch, ich würde fast beides Smeed geben,
aber Irvine hat es auch schon. Genau dieselben Gedanken. Mein Gedanke war auch, okay, wenn es nicht Smeed ist, dann ist Jackson Irvine. Ich würde aber beides, glaube ich, Smeed geben.
Ja.
Also wenn du den da rausnimmst.
Ein bisschen dann, aufgeteilt, das nicht so, dass er
okay,
nicht
komm, machen wir. Dann machen wir, Smeed ist der beste Fußballer und Jackson Irvine ist der wichtigste Spieler. Ich weiß auch, dass der so von der Sprache her halt super wichtig für die Mannschaft ist, deswegen, das passt eigentlich ganz gut. VfL Bochum, bester Fußballer und wichtigster Spieler. Das ist sauschwer.
Ich meine, man kann halt Wittek als Doppelding wieder nehmen, aber weiß jetzt nicht, ob man.
Ich würde nicht sagen, dass Wittek der wichtigste Spieler ist. Bester Fußballer kann ich mir auch sogar vorstellen, dass wir den Wittek geben. Bei Bochum, da sticht halt gar keiner raus, finde ich.
Ja, Ich finde halt so ein Sissoko hat auch noch so Potenzial oder ist halt auch schon geil, aber kann man halt jetzt noch nicht so richtig, das wäre unfair, wenn man den als beste Fußballer bei Bochum schon nimmt.
Ich würde fast sagen Losia, aber der, also der hat ja auch schon am Anfang mal ein bisschen auf der Bank gesessen als wichtigster Spieler für die Mannschaft.
Das Wichtigste, ja.
Ist ja auch Captain so. Ich würde jetzt aktuell würde ich sagen, Wittek halt ist der beste Fußballer und Losia ist der wichtigste Spieler für die Mannschaft.
Ja, wenn man nicht, also Drewes durch Riemann kann man jetzt auch nicht nehmen und Doppelwitte könnte man nehmen, aber sonst gibt es ja keinen, der die ganze. Also Medic, wenn der komplett immer gespielt hat und gut gespielt hat, dann hätte man den auch nehmen können, aber ist ja auch nicht so. Deswegen, da gibt es ja keine Konstante so wirklich.
Ich glaube, wenn du jetzt gerade Audits für Medic reinstellst, du würdest einen Unterschied merken, aber es wäre jetzt nicht extrem. Also, ja. Wir machen jetzt ab sofort, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, keine Doppelbesetzung. Also wir müssen immer zwei verschiedene picken. Okay. Das finde ich geil. Jo. Und Union Berlin. Boah. Wichtigster Spieler würde ich Frederik Rönno nehmen.
Ja, würde ich auch sagen.
Bester Fußballer.
Und bester Fußballer ist schwer. Late? Ich finde Cheong halt auch stark, ne?
Ja, gefällt mir.
Ist halt. Oder wer Tessen hat auch schon noch ordentlich.
Wärst du mit Gosens gegangen, wenn er noch da wäre? Ja, oder?
Als bester Fußballer. Ja. Er kommt auch irgendwie, was wie das sagt, aber. Wahrscheinlich vielleicht sogar, wenn er konstant gespielt hätte, wäre das wichtigste Spieler Gosens, oder? Weil er halt auch so eine Führungsposition hatte irgendwie. Mm. Aber als besten Fußballer glaube ich sogar nicht, nee. Aber die haben bestimmt noch jemand auf der Bank, der geil ist, aber wenig spielt. Aber ich würde fast Cheong irgendwie nehmen, ich weiß nicht. Ich finde den geil.
Na, verstehe ich. Volland ist auch noch da, aber der ist halt, der ist halt übel abgebaut. Ist schon krass. Laszlo Benesch ist auch ein geisteskranker Fußballer.
Jovanovic ist auch krass. Aber der spielt ja nicht mehr.
Ja. Keine Ahnung, ich glaube, ich würde mit wichtigstem Spieler Frederik Rönno gehen und bester Fußballer Diogo Leić. Weil er mir einfach am Ball, ich glaube, keiner ist da besser als Diogo Leić. Und du gehst mit Jong?
Ja. Ja.
Wir müssen uns ja nicht unbedingt einigen, das passt perfekt.
Okay, dann passt so.
Right. Borussia Mönchengladbach. Bester Fußballer. Paul würde jetzt direkt Kevin Stöger schreien. Gehen wir da mit?
Ja. Weiß ich nicht. Der ist schon sehr stark, aber der spielt halt nicht mal. Ich meine, das ist kein Kriterium, aber trotzdem. Ja. Honorar ist halt auch schon extrem gut.
Der ist stark, weil Honorars Endprodukt ist halt teilweise vogelwild.
Ja, aber Athletik ist bei Stöger halt vogelwild. Aber dafür Stellung, aber das hat Honorar eigentlich auch.
Ich würde sogar fast, da werden mich jetzt die, also wenn Gladbach-Fans hier zuhören, werden die mich jetzt steinigen. Ich würde fast sagen, Julian Weigel ist der beste Fußballer im Kader. Ich finde den schon sehr komplett.
Aber ich glaube, ich würde Stöger über Weigel als besten Fußballer sogar nehmen. Okay.
Der Stöger auf jeden Fall das Beste.
Ich gehe trotzdem mit Honorar.
Oh, geil.
Ja.
Gefällt mir. Ich gehe mit Kevin Stöger als bester Fußballer und wichtigster Spieler, jetzt gerade Tim Kleindienst.
Ja, gehe ich
muss, auch. Muss. Der hat den Laden da komplett auf links gedreht. Also der hat da einen Impact auf das Spiel gehabt, das ist echt Wahnsinn. Also ist jetzt natürlich so ein bisschen jetzt aktuelle Form. Saisonstart hätte man auch mit Kevin Stöger gehen können, bis Sioane ihn abgesägt hat. Mainz, bester Fußballer, Amiri, Captain Obvious. Und wichtigster Spieler,
also der Captain für mich, also Burkhardt.
Ich dachte also als Chor. Also hier ist eigentlich eine Frechheit, nicht mit Doppelbesetzung zu gehen, weil Amiri eigentlich alles ist. Und Amiri ist halt legit das Herz von Mainz, da geht eigentlich gar nichts ohne. Aber wir haben ja gesagt, wir dürfen keine Doppelbesetzung machen. Aber wir müssen Amiri auf jeden Fall beim besten Fußballer nehmen, weil er einfach mit Abstand der Beste ist. Und wichtigster Spieler. Ja, doch, ich finde, man kann Burkhardt-Case machen, weil ich glaube, ohne Burkhardt geht bei Mainz offensiv auch wirklich gar nichts. Deswegen gefällt mir dann Zentner könnte man auch noch überlegen, als wichtigster Spieler, aber ist halt letztendlich ein Torwart, der es gut macht, aber ich glaube auch, dass du mit einem Ersatztorwart besser performt als mit einem Ersatzstürmer. Deswegen für mich auch Johnny Burkhardt wichtigster und Nandir Amiri bester Fußballer im Kader.
Ja.
Wolfsburg, wichtigster Spieler.
Ja, ich glaube...
Amura oder Graberer?
Ich glaube, Amura ist der beste Spieler, oder?
Ja.
Also der technisch der oder allgemein beste Spieler. Ich meine, Maier hat man auch noch.
Also ohne Scheiß, ich finde Maxi Arnold auch nicht kacke.
Den würde ich als wichtigsten Spieler halt dann nehmen, oder? Weil der halt, Oder Graberer,
Ich finde, wichtig ist der nicht, aber er ist vielleicht der Beste. So was alles angeht. Gut
wegen der Schusstechnik.
Ja, Komplettpaket. Also Passspiel, Standards, Abschluss, bla bla bla, Mentality und so weiter. Das bringt ja schon auch übelst, also muss man nicht mögen, aber der ist halt übel smart, der hat auch super
oft, wo er
sich so in geilen taktische Fouls reinwirft und so weiter, dass er die vom Gegner gezogen bekommt, wie letztes Jahr zum Beispiel die rote von Kimmich. Das macht er schon sehr gut. Ja, deswegen würde ich sagen, Maxi Arnold bester und Amura und der wichtigste.
Für mich Grabara dann.
Kann man auch machen, ja. Deswegen, ja. Also Grabara, Amura ist für mich 50-50. Ja, das sind wir, glaube ich, einfach ein bisschen verwöhnt, weil die immer einen geilen Torwart haben.
Ja, das stimmt.
Gut, Augsburg, bester Easy Fußballer.
Claude Maurice.
Nee, ich will Elvis Rechtsbejai nehmen. Natürlich Claude Maurice, safe. Weil Onyeka ist auch ein Baller. Ja, Mann. Ja. Onyeka ist auch ein Baller. Ich würde aber auch sagen, Claude Maurice ist der beste Fußballer im Kader.
Dann nehme ich Onyeka, das wäre was anderes.
Geil, okay.
Den fühle ich auch richtig.
Ja. Wichtigster Spieler ist sehr schwierig.
Leo, oder?
Der schädelt halt auch nur raus. Das ist halt, das obwohl, muss man ja halt mögen. Weil zum Beispiel, Raube Leo ist so der Mini-Orban. Orban spielt eigentlich, wenn du die Spiele gesehen hast, also der ist schon auch saustark, aber jetzt auch gegen Deutschland in dem Spiel, der hat ja nur rausgeknüppelt. Und ich meine, in Kickbase schießt es halt, was Punktebewertung angeht, halt voll rein und ist auch wichtig. Aber ist das halt, da doch, kann man schon sagen. Gerade bei wichtig ist es schon,
oder,
schon big.
Oder wir machen einen richtig wilden Guess und nehmen Jakic, den man aus Frankfurt nicht so auf dem Schirm hat, aber seitdem der da ist, hat er halt echt gute Statistiken im Defensivbereich und hat das halt auch das Mittelfeld echt gut stabilisiert.
Das ist ein Jakob-Call und der gefällt mir richtig gut. Wir nehmen Christian Jakic als wichtigsten Spieler. Ich sag, Claude Maurice ist der größte Baller und du sagst, Onyeka ist der größte Baller. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu den interessanteren Mannschaften hier. Wenig von dem Deadball, Alter. SC Freiburg. Bester Fußballer? Müssen wir Grifo nehmen oder können wir auch einen Doan-Call machen?
Ich glaube, ich würde Doan-Call machen.
Ich würde auch einen Doan-Call machen. Bin ich voll dabei, for real. Finde ich richtig gut.
Ja. Weil Doan hat auch einen guten Schuss, nicht so gut wie Grifo natürlich, aber Athletik hat Doan deutlich besser und Technik sind sie beide sehr stark.
Deswegen glaube ich, kann man. Ich finde so, rein von der Technik her finde ich Doan sogar besser. Ich finde Grifo ist manchmal ein bisschen holzig. Doan ist da richtig, der ist perfekt. Da ist alles, jeder Touch sitzt, das ist total krass. Und wichtig auf jeden Fall natürlich Wünsche. Halt, ne?
Ja.
Geil, gefällt mir. Quick and easy. Werder Bremen, oh, da wird Paul gerne mitmachen. Bester Fußballer.
Gut, da wahrscheinlich Duxch und Weiser, die zwei, oder? Also, muss man ja fast nehmen.
Ja, einer von beiden muss auf jeden Fall wichtigste sein. Ich würde sagen, Duxch ist der wichtigste. Und Weiser ist der beste.
Ja.
Ja, okay. Ja. Würde ich auch sagen. Mitch Weiser ist der beste Fußballer in der Mannschaft. Und wen hast du noch?
Ja, Schmied vielleicht.
Ich wollte es nicht sagen, sonst schreiben mich die Leute wieder an wegen Bias, aber Schmied ist ein überragender Fußballer. Real Talk.
Oder Stay ist halt auch noch so ein sehr kompletter Box-to-Box-Spieler. Ne? Ist halt nicht technisch so krank, aber dafür halt, kommt auf an, was man bewertet.
Ja.
Weiser ist halt auch einfach, der rennt halt die Dinge hoch und runter, hat ein paar geile Pässe, aber das kann Schmied halt alles auch, ne? Nur, dass der halt noch ein bisschen
viel dran hat. Ich finde Weiser und Schmied auch sehr close, was den besten Fußballer angeht.
Wir müssen Weiser und Duxch, die zwei muss man, glaube ich, nehmen, sonst
ist die Karen halt gerade noch schon. Okay, fair. Nehmen wir. Heidenheim. Bester Fußballer muss Wanner sein, oder?
Ja.
Und wichtigster bester Mainka.
Spieler Mainka, oder? Ja.
Nee, wichtigster Mainka, oder?
Ja, meine ich schon. Wichtigster okay. Mainka, genau. Bester
ja, Wanner. Das war easy. Ich glaube, da können wir direkt weitergehen. Hoffenheim. Bester Fußballer.
Ich nehme Anton Stach, mir egal.
Ja!
Wenn der auf der 6 gespielt hat, dann hat er einfach Weltklasse-Stats gehabt. Die besten, glaube ich, in der Bundesliga auf der 6 und bei voll vielen wichtigen Statistiken, also keine Ahnung.
Ja, Kramaric muss der Wichtigste sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist wie bei Grifo. Also, ich habe auch über Baumann nachgedacht, aber Kramaric muss es eigentlich sein.
Ja, den muss man auch nehmen. Ja,
okay. Kramaric ist der Wichtigste und der Beste. Ich gehe mit. Ich finde Anton Stach auch überragend. Ich
glaube, Anton Stach ist halt nicht so ein Baller. Ja, und halt auch Box to Box und Präsenz einfach groß. Zweikampfstark. Das ist schon geil.
Ja, nice. Eintracht Frankfurt. Wichtigster, natürlich Omar Mamouche. Muss sein.
Ja, will ich sogar auch so machen. Und beste Ikitiki.
Boah. Da muss ich kurz überlegen. Weil jetzt kommen wir ins Baller-Territory. Jetzt haben wir halt kranke Kader.
Ich muss da nicht überlegen. Für mich so clear. Ikitiki ist so ein krankes, also Technik und allgemein, wenn der nicht so verletzungsanfällig wäre, was ja egal ist, in dem bester Fußballer. Mm. Ist der für mich mit Abstand, nicht mit Abstand, doch Mamouche schon mit Abstand
besser,
der Beste.
Oder? Ich finde, Mamouche ist
der ist halt so eine Kampfsau. Der ist halt gerade so auf Wolke 7.
Ja, ich glaube, der strotzt halt einfach
konfident. Wenn du die gut, kannst du nicht machen, aber wenn du ihm so die Lunge von Mamouche oder so gibst, dann ist Ikitike halt nochmal krasser, finde ich.
Findest du? Ich finde, was Mamouche hat, so, ich check, was du meinst, so rein von der Technik. Ich finde die Bewertung auch so, wie du sagst, am besten. Also würde ich auch mitgehen mit Mamouche ist der Wichtigste, Ikitike der Beste. Aber Mamouche hat auch crazy Sachen, die der im Spiel macht,
ja,
die ich selten bei Spielern gesehen habe. Aber wie du sagst, das kann halt auch einfach gerade so dieses Confidence-Ding sein, dass er deswegen...
Andersrum kannst du es halt eh nicht machen,
ja,
okay, weil Mamouche ja carry, deswegen musst ja, du es so machen. Dann.
Okay, check ich.
Ja.
Okay, jetzt wird es richtig schwierig, weil jetzt haben wir so viel Qualität, dass es halt echt schwer wird, das zu pinpointen. Borussia Dortmund, der Beste und der Wichtigste. Der Wichtigste muss wahrscheinlich Gerassi sein, oder?
Ich überlege, ja. Oder ob das nicht einfach der Beste sogar ist.
Mhm. Ich sage, der beste Fußballer im Kader ist trotzdem Julian Brandt. Auch wenn er gerade scheiße ist. Mhm. Ich finde, Julian Brandt ist ein Technik-Freak. Ich finde den so krass am Ball. Und irgendwie wird der so ein bisschen zurückgehalten wegen Spielsystem und so weiter. Aber ich finde, er ist der beste Fußballer im Kader und Gerassi ist der Wichtigste.
Ja, würde ich sogar mitgehen, glaube ich. Auch wenn ich Beino Gittens extrem mag und den auch geil finde. Aber da ist er noch ein bisschen zu jung wahrscheinlich. Oder ich noch auch zu unkomplett.
Thema Komplettpaket. Nico Schlotterbeck hat für mich auch einen Shout für bester Spieler der Mannschaft. Aber ich würde trotzdem...
Ja, dafür ist er halt trotzdem ab und zu noch zu schwach in manchen Spielen. Ja, so, nicht nur schwach wie Brandt, sondern so Aussetzerspiele. Mhm. Die hat Brandt ja eigentlich nicht. Oder ist auch unfair zu bewerten, weil du als Offensivspieler solche Aussetzer... Das merkt man ja nicht so wie bei einem Innenverteidiger. Weil dann ist man halt an Toren immer schuld oder bei Fehlern, die gefährlich werden. Aber ja, ich glaube schon Brandt und Gyökeres kann man gut nehmen.
Das ist perfekt. RB Leipzig, bester Spieler... Xavi
Simmons.
Muss, ja. Und wichtigster, ich würde sogar fast Openda sagen. Ich glaube, wenn du Openda, wir haben noch nie Leipzig ohne Openda gesehen. Der ist seit er da ist dauerhaft fit, was auch krass ist. Ich glaube, ohne Openda, die haben jetzt schon Offensivprobleme teilweise, ohne Openda hätten die ein Riesenproblem. Man könnte auch über Willi Orban nachdenken, aber also Orban ist saustark und spielt eine Monstersaison, aber ich glaube, der Downfall von Openda auf Paulsen im Vergleich zu Orban auf Lükeba ist nicht so groß. Würde ich behaupten.
Ja.
Weil Leipzig auch viel defensiv über Athletik löst. Und das kannst du halt eben auch mit anderen Spielern. Orban ist dann eher so der Chef, der dann alles wegräumt und das auch wirklich krass macht. Aber ich glaube, Openda-Ausfall wäre desol, also wirklich katastrophal.
Das ist schon krass, wie Orban, nachdem er wieder zurück war nach seiner Verletzung, da wie stabil Leipzig dadurch wieder geworden ist. Natürlich hat Orban ein bisschen gebraucht, um in Form zu kommen, aber jetzt ist er schon sehr stabil alles.
Ja.
Ich meine, offensiv läuft ja gerade auch nichts. Und das liegt dann eher an Xavi Simmons, denke ich. Also logischerweise. Und Openda macht ja irgendwie auch nicht so wirklich.
Ja.
Das letzte Spiel hat mir auch nicht so gefallen. Ich glaube, ich nehme sogar Willi Orban.
Okay.
Weil er einfach so eine alte Säule ist.
Ich
auch
fair.
Wenn er bei Ungarn jetzt nicht so krank ist, aber er Leipzig auf jeden Fall schon.
Selbst da war der gut, der hat nur rausgegiebelt alles. Aber ich meine, was willst du machen? Du fängst ja nicht an, gegen Deutschland progressiv zu spielen, nachdem die im letzten Spiel 7 Tore gemacht haben. Okay.
War die EM halt im Kopf, da war er nicht gut.
Ja, aber. true. Die abstandsschwierigste Mannschaft, Bayern. Bester Fußballer muss Musiala sein. Aber ganz ehrlich, ich find einen Kimmich-Call hier vollkommen valid.
Ja,
weil Kimmich aber Musiala ist einer, der,
halt so magic.
Ja, das Ding ist, ich sehe halt, bester Fußballer ist, das ist halt schwer, das zu greifen. Ich glaube halt, Kimmich macht jede Mannschaft um 30% besser und Musiala vielleicht um 31%. Also ich finde, die sind sehr close beieinander, was bester Fußballer bei Bayern angeht. Weil Kimmich macht halt auch, also Kimmich ist einer der schlauesten Spieler, die ich jemals Fußballspielen gesehen habe. Musiala ist einfach
der größte. Ich würde ihn sogar auch als Wichtigsten nehmen, auch wenn Kay natürlich krank ist, aber ich glaube, Kimmich.
Boah. Ja.
Ist auch schwer. Aber nee, ich würde.
Kimmich, okay, nice. Ich sag auch, Musiala ist der Beste und Kane ist der Wichtigste.
Ja, fühle ich.
Weil klar, du kannst auch einen anderen krassen Neuner verpflichten, aber du musst erstmal einen finden. Und dieses Klassische, was früher mal gesagt wurde, bei Bayern würde jeder 9 Tore in der Saison machen, das stimmt einfach nicht. Ja, Kane ist einfach ein Freak, genauso wie Lewandowski. Bayern hat jetzt einfach. Bayern hat jetzt einfach über 10 Jahre eine Dynastie aus 2 der besten Stürmer auf all time vorne drin gehabt. Also das liegt natürlich auch an Bayern, aber auch viel daran, dass die beiden halt komplette Freaks sind. Ja, deswegen ist für mich Kane der Wichtigste und Jamal der Beste. Ging doch schneller, als ich dachte. VfB Stuttgart, auch sehr interessant. Bester Fußballer.
So schwer.
Ich sag Enzo Mio.
Hätte ich auch gesagt sogar.
Kompletter Freak.
Auch wenn der noch nicht so komplett ist.
Ja.
Also halt noch ein bisschen so.
Aber der ist der größte Baller in der Mannschaft.
Ich glaube, ich nehme Stiller. Wenn du Mio nimmst.
Ich sag, beim bester Fußballer.
Ach stimmt, Wichtigster brauchen wir auch noch.
Wichtigster sage ich Dennis Undav.
Stimmt, ja, dann nehme ich bester Fußballer Stiller und wichtigster Undaf. Ja.
Auch saugeil. Ich nehme Enzo Mio als besten Fußballer und Dennis Undaf als den wichtigsten Spieler. Letzte Mannschaft, dann gehen wir rein in die Preview-Show. Bayern 0 für Leverkusen. Ich meine, bester das heißt, Fußballer ist Gerd Norbiels. Ja. Und wichtigster, ich sag Granit Xhaka.
Ja.
Ich glaube, wenn du Granit Xhaka da rausholst, bröckelt alles. Und wird es der absolute Überballer. Ja, aber ohne Xhaka wäre nochmal Katastrophe. Also Xhaka hat diese Mannschaft von einer, wir kämpfen um Champions-League-Plätze-Mannschaft zu, wir werden Invincible-Meistermannschaft gemacht.
Ja, ist halt immer schwer zu beurteilen oder ein bisschen unfair, weil man oft immer Xhaka genannt wird, weil er halt so ein Mittelfeldmotor ist, aber Grimaldo und Xhaka halt gleichzeitig gekommen sind. Und du weißt halt, die spielen halt einfach alles beide, deswegen weißt du nicht, wie es läuft, wenn einer weg ist. Deswegen, eigentlich wichtigste Spieler ist das Paar von Xhaka und Grimaldo, aber man sieht jetzt in der Saison, dass Grimaldo so Scorer-Output und allgemein jetzt nicht auf der Höhe ist, deswegen, und Xhaka spielt schon dazu eine sehr solide Saison.
Ja.
Bisschen besser als Grimaldo, deswegen kann man ihn schon nehmen, ja.
Okay, nice. Dann haben wir Würz als Besten und Xhaka als Wichtigsten. Fand ich sehr, sehr geil, die Frage. Shoutout an den Dude aus der Community. Wie gesagt, ich habe den Namen leider nicht parat. Und damit sind wir durch mit dem Main-Part und gehen rein in die Preview-Show und starten natürlich wie immer rein mit der Fernschuss-Podcast-Scorer-Garantie, nachdem wir letzte Woche... Hat Paul was zugeschickt? Mir auf jeden Fall nicht.
Ja.
Hat er dir was zugeschickt?
Ich hab ja.
Perfekt. Dann, nachdem wir letzte Woche vor zwei Wochen alle drei Bremer genommen haben mit Derrick Kö, mit Duxchow, mit Schmied und keiner davon gestochen hat, obwohl sie sogar zwei Tore gemacht haben, was völlig crazy ist, wenn man überlegt, dass wir sogar Assists mit einberechnen, gehen wir alle mit weiterhin keinen Punkten weiter. Und ich meine, ich habe gerade mein Handy nicht bei mir, aber es steht, glaube ich, 7-5-4 oder 7-4-3, bin ich mir gerade nicht sicher, eins von beiden, kann ich nächste Woche nochmal perfekt nachtragen und, ich würde sagen, Paul fängt an, weil, ja, er kann ja nicht umändern.
Er hat Florian Würz genommen.
Huhu, Big Boy Würz gegen Heidenheim im Heimspiel. Da mache ich gerne weiter und ich bin komplett im Film und gehe natürlich mit Chris Arby, Chris Führig, gegen den VfL Bochum als meine Scorer-Garantie.
Ja, nachdem Musiala bei mir nicht funktioniert hat, nehme ich jetzt einfach Kane, weil es läuft gerade nicht und ich brauche mal wieder...
Digga, also
ich hab schon eine Durststrecke gerade mit drei, glaube ich.
Ja, aber du putzt ja wirklich alles weg. Also du hast bald keine geilen Spieler mehr übrig, Mann.
Quatsch.
Wir haben übrigens, also damit die Leute das checken, wir picken jede Woche, vielleicht sind auch welche, die ein bisschen später dazugekommen sind, wir choosen jede Woche einen Spieler aus der Bundesliga, der ein Tor oder einen Assist macht. Also wenn er einen Scorer macht, dann kriegen wir quasi einen Punkt für den Spieler. Dürfen aber wohlgemerkt jeden Spieler nur ein einziges Mal in der Saison verwenden. Das ist ganz wichtig. Das heißt jetzt, wenn Jakob in dem Fall Harry Kane genommen hat, darf er den die komplette Saison danach nicht mehr picken. Wir dürfen das ebenfalls, also wir dürfen den natürlich noch nehmen, nur halt eben, man selber darf jeden Spieler nur ein einziges Mal nehmen, muss am Ende also 34 verschiedene Spieler genannt haben und wer dann am Ende das Ding verliert, der muss eine Bestrafung hier im Podcast machen. Das ist so ein bisschen unser Ding.
Eigentlich ist das voll dumm, dass man sich immer gute Spieler aufheben will, dass du sagst, warum ich die ganzen guten nehme, weil am Ende irgendwann hat man keinen Überblick mehr und am Ende vergisst man dann ein paar coole Spieler, weil man keinen Platz mehr hat oder sie verletzen sich, dann kann man sie auch nicht mehr nehmen, weil die Punkte hat man ja so oder so.
Ja, zum Beispiel, ich habe auch Mamouche noch nicht gepickt, den habt ihr beide schon genommen, natürlich hat er jeweils gestochen und man weiß ja auch nicht, vielleicht droppt das irgendwann runter oder im allerschlimmsten Fall wechselt er im Winter oder I don't know, ich meine, kann ja theoretisch gesehen immer alles passieren. Deswegen macht eigentlich echt keinen Sinn. Also ich versuche jetzt, du pfefferst da schon ordentlich raus, aber ich versuche das noch ein bisschen konservativ anzugehen. Und,
rausgepfeffert habe ich ja auch nicht. Also,
es geht, also schon mit Abstand von uns dreien am meisten schon auf jeden Fall.
Ich habe Leverkusen glaube ich noch gar keinen und Dortmund auch nicht, oder? Zum Beispiel jetzt.
Ja gut, Dortmund ist ja auch Arsch. Doch Gerassi hattest du schon.
Ah ja, okay, stimmt.
Ja. Naja, anyway, ich würde sagen, damit sehen wir da ich. Du hast Kane, ich habe Führig, Paul hat Florian Würz und wir können reingehen in die Matchups. Nochmal, kleiner Disclaimer, wir werden es jetzt immer so machen, wir gehen die Matchups von Platz 9 bis Platz 1 durch und nennen unsere Hotzone, auch an dich Jakob, bitte dran denken.
Nee.
Während der Matchups sagen wir dann quasi meine Hotzone, Jakobs magisches Duo und Pauls Heimat, wo jetzt heute nicht am Start ist, aber normalerweise dann immer während der Matchups schon die Kategorien mit eingeschnackt. Willst du deine Reihenfolge heute machen?
Kann ich machen.
Let's go.
Können wir auch ein bisschen zügiger durchgehen, wahrscheinlich jetzt trotzdem, weil wir uns ein bisschen getödelt haben. Ich habe unten Wolfsburg gegen Union.
Sticht.
Für mich ein Scheiß-Matchup, logischerweise. Union zu Hause zu null, auswärts könnten sie sich auch eins fangen und ja. Tor machen sie auch nicht mehr als ein oder zwei, deswegen weiß nicht. Für mich auch so wieder so ein 1-1-Spiel und gefühlt ist das Spiel 10-mal in der Saison. Ich weiß auch nicht.
Ja, treffen halt einfach zwei Mannschaften aufeinander, die keinen Bock haben, Fußball zu spielen. Das ist immer unansehnlich. Zum Glück ist in dem Fall eine Konferenz verpackt. Letztes Mal war es ja Freiburg gegen Union am Freitagabend, wo man die ersten 20 Minuten dachte, ey, könnte echt geil werden. Und danach war es bodenlose Scheiße. Das Game hier werden wir legit 20 Sekunden in der Konferenz sehen, was sehr gut ist. Und deswegen bei mir auch ganz klar auf Platz 9 ist ein absolutes Katastrophen-Matchup, wo man echt nicht drauf gehen sollte.
Ja, für mich in dann Platz 8 Kiel gegen Mainz.
Sticht.
Liegt einfach daran, dass Mainz nicht so krank ist wie die letzten Jahre oder Ende letzte Saison vor allem. Oder halt so ein stabiles Team ist, sag ich mal so, dass die auch sehr schwankend sind. Und ich mir da jetzt auch nicht unbedingt einen Auswärtssieg in Kiel sicher bin, dass das auch passiert. Und Kiel zu Hause spielen eigentlich immer ganz okay mit, deswegen können auch mal unentschieden oder einen Punkt oder drei Punkte holen, haben wir jetzt auch schon einmal gewonnen. Also für mich auch wieder so ein 1-1-Spiel oder so, deswegen schlechte Punkte.
Ja, ich kann mir sogar einen Mainz-Sieg vorstellen, aber da müsste schon recht viel positiv für Mainz laufen. Bin da insgesamt noch ein bisschen kritisch. Kiel darf man, wie du sagst, auch nicht unterschätzen. Spielen zu Hause ist jetzt kein Rollover-Ding. Sonntagmittag wird jetzt auch mit Sicherheit kein geiles Spiel. Also würde ich nicht unbedingt drauf gamblen, aber bei mir auch am Ende auf Platz 8 gelandet. Gehe ich voll mit.
Dann Platz 7 Gladbach gegen Pauli. Gladbach zu Hause eigentlich ganz okay, aber halt auch schon in der Saison echt schlechte Phasen gehabt. Und Pauli spielt eigentlich immer geil mit. Und hat auch schon paar mehr Punkte verdient, finde ich. Also nochmal, spielen nochmal besser mit als Kiel. Deswegen, weiß nicht, ich bin auf jeden Fall für Paul in dem Matchup, aber ich denke trotzdem, dass Gladbach das ziehen wird. Aber ähnlich wie bei Mainz ist Gladbach auch keine stabile Mannschaft in der Saison. Deswegen kann ich mich nicht entscheiden, auf wen ich da setzen würde. Und auch nicht so beide so Punkte, ja, punkte-effiziente Mannschaft, sage ich mal. Also die machen aus Ballbesitz jetzt auch nicht wirklich viel. Und ich glaube, ich habe beide keinen Bock auf viel Ballbesitz, sondern eher wildes Spiel mit wenig Punkten.
100%. Das wird ein absolutes Konterspiel. Die Mannschaft, die Konter besser ausspielt, wird das Ding am Ende für sich ziehen können. Gladbach wird zwangsweise so ein bisschen in den Ballbesitz reinforciert werden, was jetzt in den letzten Wochen, wo sie eben die ganzen Punkte geholt haben, eigentlich nie ihre Stärke war. Gladbach war immer am besten, wenn sie eben auch diese Gegenbewegung starten konnten. Und Pauli macht das ja das ganze Jahr über und hat auch so immer ihre Punkte geholt. Ja, deswegen kann auf jeden Fall auch für Pauli ausgehen. Ich believe noch ein bisschen mehr in die Borussia. Ich habe sie aber nur einen Platz höher auf der 6, also jetzt auch nicht irgendwie viel weiter oben. Und ja, gibt auch nicht viel mehr dazu zu sagen.
Als Platz 6 habe ich sogar Hoffenheim gegen Leipzig. Leipzig, weil es einfach auswärts ist, sonst hätte ich es schon höher. Und neuer Trainer oder die Trainerentlassung von Matarazzo mit dem neuen Trainer, jetzt der Wunschtrainer sogar, keine Ahnung, bringt immer Schwung rein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da ein bisschen was gehen könnte. Oder zumindest kein kranker Sieg von Leipzig.
Damn. Ich habe die auf Platz 4, also schon ein Stückchen höher. Ich glaube einfach voll an Leipzig. Natürlich, Trainereffekt ist immer so eine Sache. RB jetzt auch nicht wirklich mega überzeugend in letzter Zeit, aber für mich muss die TSG erstmal was zeigen, dass ich denen in irgendeiner Art und Weise vertraue. Und RB ist eine super eklig zu bespielende Mannschaft. Wenn du da in eine Abwehr reinkommst, wo du vor dem Spiel da drei Positionen ungeklärt sind und kannst damit Benny Šeško und Openda gegenspielen, glaube ich schon, dass RB das hier ziehen wird. Und deswegen habe ich sie relativ weit oben auf Platz 4.
Ja, passiert bei mir natürlich auf nichts, weil man noch keine Sample Size hat, ja, hier. True. Aber keine Ahnung, Trainereffekt ist irgendwie schon im Kopf zumindest vorhanden. Dann Platz 5 Dortmund gegen Freiburg. Dortmund ist halt einfach nicht stabil genug, um die da höher zu setzen, finde ich. Und Freiburg macht es vor allem gegen gute Teams auch immer sehr stark. Deswegen ja auch ein recht ausgeglichenes Spiel für mich und nur Platz 5.
Ja, du sagst es, deswegen habe ich sogar nur auf Platz 7. Für mich ist das super ausgeglichen, weil ich Dortmund halt echt nicht stark finde und Freiburg, wie du sagst, gerade gegen gute Mannschaften eigentlich immer das beste Spiel aufzieht. Das wird jetzt mit Sicherheit auch kein Punktegewitter von Freiburg geben. Ich kann mir vorstellen, dass hier sogar ein bisschen was über Standards passiert auf der Freiburger Seite, dass sie da so ein bisschen nerven können. Gleichzeitig können sie aber auch kassieren, weil Dortmund auch immer recht gut unterwegs ist. Ja, wird für mich ein recht umkämpftes Spiel mit jetzt wenig irgendwie viel qualitativen Möglichkeiten und deswegen am Ende nur auf Platz 7 bei mir.
Ja, Dortmund immer noch die heimstärkste Mannschaft,
das oder? Kommt halt dazu. Ohne Niederlage. Ja, die sind schon echt stark. Weiß ich jetzt nicht, aber Dortmund zu Hause immer eine absolute Übermacht, das stimmt.
Gut, dann Platz 4, Frankfurt gegen Bremen. Bremen ärgert immer ein bisschen auch gute Gegner, aber Frankfurt ist einfach zu stark aktuell, dass ich da schon einen Sieg von Frankfurt eigentlich einspeichere.
Ja, ich habe sie auf 5, also 1 niedriger. Kommt sogar meine Hotzone her, also ich gehe da auch voll mit Frankfurt mit. Mir ist nämlich aufgefallen, also meine Hotzone ist die, ich sag jetzt mal, im letzten Drittel des Zentrum, weil das Problem bei Bremen ist oftmals, wenn Frankfurt jetzt in dem Fall eine Gegenbewegung startet, dass Friedel da als Aggressor aus der Kette sehr, sehr dominant rausschiebt, was er dann oftmals auch ganz gut löst. Gerade im Spiel gegen Gladbach hat man das ziemlich viel gesehen. Es gibt aber auch richtig viele Situationen, wo er dann eben aggressiv rausschiebt. Wenn der Stürmer das aber gut löst durch eine Körperfinte oder einen gut prallen gelassenen Ball, öffnet sich da eine riesige Lücke hinter dem Innenverteidiger. Das ist doch was, was bei Pauli theoretisch gesehen immer exposed werden kann. Aber Erik Smith macht da so einen guten Job, dass er es immer wieder zuverteidigt. Bei Friedel sehe ich da so ein bisschen Probleme. So wurde auch der ein oder andere Konter gegen Bremen im Spiel gegen Gladbach eingeleitet. Und da sehe ich große Probleme. Wenn du da ein Ekitike und ein Mamouche in diese besagte Schnittstelle reinbekommst, haben die riesige Probleme. Und das ist meine absolute Hotzone. Die Steckpässe hinter Marco Friedel, wenn er aus der Kette rausschiebt. Und ich glaube, da werden mindestens 1-2 Tore durchfallen.
Ja, ich glaube, Ekitike und Mamouche, die zwei ekligsten Spieler für sowas.
Ja, und dann machen die also diese Räume
auf. Überlaufen ja. Oder irgendwie eine Körpertäuschung. Das können die, glaube ich, ganz gut. Dann Platz 3 habe ich schon, Leverkusen gegen Heidenheim. Für mich sind die anderen zwei Matchups einfach besser, deswegen nur auf Platz 3. Und Leverkusen halt auch nicht so überzeugend. Und Heidenheim, weiß nicht, waren auch nicht gut, aber irgendwie in der Europa League, Conference League, läuft es ja sehr gut. Sind die ja Gruppenerster, glaube ich sogar. Und keine Ahnung, Heidenheim ist bestimmt eklig für gute Mannschaften. Und Leverkusen ist einfach für mich in der Saison nicht so stabil, dass man sagt, die speisen die 2-3-0 ab, sondern könnte auch ein bisschen ekliger werden.
Ja, habe ich auf Platz 2. Also ich habe sie am Ende noch mal eins höher gesetzt. Sehe da einfach ein bisschen mehr Sicherheit als bei meinem Platz 3. Und ja, aber letzten Endes auch Top-3-Matchup auf jeden Fall.
Ja, Platz 2 ist für mich dann Stuttgart-Bochum.
Ja, die habe ich auf
3. Ja, Bochum natürlich mit Dieter Hecking jetzt einen coolen Trainer oder eine Persönlichkeit, die ein gewisses Extra in den Verein bringt. Und so hat man ja auch gegen Leverkusen was mitnehmen können. Aber in Stuttgart, glaube ich, jetzt nach der Länderspielpause, ich weiß nicht, ich glaube, Stuttgart wird sich jetzt schon ein bisschen da wieder rankämpfen oben. Und wenn sie jetzt da eigentlich 3 Punkte mitholen und einen souveränen Sieg, dann wird es diese Saison allgemein schwer für internationales Geschäft. Also für mich ist das so ein Do-or-Die-Spiel. Mhm. Und ich glaube, das weiß Hoeneß auch und Stuttgart auch. Und ich glaube, die haben da Bock drauf.
Ja, da gehe ich auch auf jeden Fall stark von aus. Beste Grüße auch an Marius an der Stelle, der war gestern noch bei mir, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Es ist definitiv ein absolutes Must-Win-Spiel für den VfB, also da muss einfach gepunktet werden. Ist auch definitiv wegweisend, natürlich ist der Gegner nicht so leicht, aber man muss da definitiv Punkte holen, sonst sieht es ja echt kritisch aus und ja, das wissen sie ja auch und dementsprechend glaube ich auch, dass das echt ein dominanter Sieg werden könnte an sich. Ich sehe aber irgendwie noch nicht so diese extreme Konstanz beim VfB, das fehlt mir irgendwie in letzter Zeit noch so ein bisschen, deswegen sehe ich das ein bisschen kritischer.
Ja, Platz 1 braucht man nicht viel dazu sagen. Solange Bayern nicht gegen Top-6-Mannschaften spielt, dann sind die automatisch auf Platz 1 aktuell.
Ja, same. Doch, da gibt es nicht viel zu sagen. Das wird ein Schützenfest. Freitagabend ist auch so geil. Du kannst Aufstellungen einsehen. Also, wenn da alles normal läuft, wird das richtig, richtig knallen. Und ich sehe da auch gar keinen Weg dran vorbei, dass das nicht ein ultra punktereicher Abend für den FC Bayern wird.
Perfekt. Dann gehen wir weiter in die Championship, oder?
Let's go!
Paul hat mir auch seine geschickt und er fragt ja immer so lieb, welche Formation wir haben. Deswegen frage ich dich auch diesmal für Pauls, an Pauls Stelle, was hast du für eine Formation gepickt, mein Lieber?
Skip 3-4-3. Ey, ich hatte lange 3-5-2. Hab dann aber nochmal umgeändert, ja, weil ich doch nochmal einen Stürmer gefunden habe. Aber deine Ansage letztes Mal hat Früchte getragen. Ich habe kurz überlegt.
Okay, kurz überlegt, aber trotzdem nicht geändert, sehr gut. Ja. Ich habe auch meine Ansage gehört und auch ein 3-4-3 aufgestellt.
Let's go.
Und Paul spielt mit einem 3-6-1.
Wie?
Damn. Schaut nicht schön aus, aber naja.
Vor allem bei Paul, gut, seinen Screenshots ist alles immer noch so eingepresst. Sind die halben Namen abgeschnitten, es tut immer richtig weh.
Ja, das liegt leider an Pauls Handy.
Ja.
No front. welchen Torwart hast du gepickt?
Ich gehe mit Dreves gegen den VfB Stuttgart. Kostet nur 6,3 Millionen. Das nehme ich mit. Ein paar Schüsse nehme ich auf jeden Fall.
Paul sieht es genauso. Ich gehe mit Nikolas.
Nice.
Ist auch günstig und irgendwie ein sehr guter Punkt der letzten Spielen.
Zu Null Potenzial ist riesig, wenn Gladbach das einigermaßen gut spielt.
Ja, deswegen gehe ich damit. Verteidigung fange ich ja immer an, deswegen fange ich auch mit meinem Team an. Ich habe da die Gegenseite, also von Pauli gleich Smith als Spieler. Auch bei einem Unentschieden oder bei einer Niederlage sehe ich den mit guten Punkten. Und der hat halt auch immer krankes Potenzial durch die Standards. Und wenn das irgendwie so ein 0-0 wird, dann wäre es natürlich auch krank. Aber ich sehe selbst, wenn Nikolas oder Smith da verliert, beide mit jeweils guten Punkten rausgehen oder mit einem guten Punktepotenzial. Dann habe ich Wagnermann von Stuttgart, weil er einfach günstig ist und sicher spielt. Deswegen ja, gehe ich ja auf den Stuttgart-Sieg. Deswegen ist der für mich auch noch ein guter Spieler. Und dann noch Collins von Frankfurt, weil der gerade on fire ist und Frankfurt auch ein ganz okayes Matchup hat. Paul hat Mittelstädt sich geholt, also den besseren Wagnermann, aber auch den deutlich teureren Wagnermann. Dann hat er auch Smith, wie ich. Und dann noch in Kapje von Leverkusen. Der, glaube ich, bei Leverkusen, wenn man einen günstigen Spieler sucht, der beste günstige ist, Sinn macht.
Ja, die müssen halt zu Null spielen, sonst lohnt er sich überhaupt nicht. Aber klar, das stimmt auf jeden Fall. Ich fand auch, ich habe an dem Wochenende sehr, sehr viel über 10 Millionen Verteidiger in der Championship nachgedacht, weil genau in diesem Segment dann immer was übrig geblieben ist. Und dann war ich zuerst wie bei Mainz, dachte dann aber so, oh, weiß nicht, irgendwie fühle ich Mainz halt auch nicht so richtig. Und habe dann am Ende nochmal umgebaut. Das war letztendlich der Grund, also nicht, dass ich noch auf Krampf einen Stürmer reinpacken wollte, sondern einfach, weil mir die günstigen Verteidiger nicht gefallen hat. Ich habe auch über Smith nachgedacht, ich habe auch über Wagnermann nachgedacht, aber irgendwie hat mir das alles nichts gegeben. Deswegen, der einzige oder die beiden günstigen, die ich am Ende gepickt habe, sind Rami Benzebaini, Heimspiel gegen Freiburg. Ich denke, da wird es relativ viel Ballbesitz geben. Sehe ich ungefähr einen grünen Balken für unter 8 Millionen, nehme ich das mit. Ich habe Anthony Rouault vom VfB Stuttgart, finde ich einfach besser als Wagnermann. Also Wagnermann ist halt einfach ein Scheißpunkt aus, er macht einen Scorer, Championship ist da zum Gamblen, aber ich fühle Wagnermann einfach nicht. Ich glaube, ich habe mich oft genug an dem verbrannt. Und als drittes und letztes habe ich dann noch Rafa Guerrero vom FC Bayern. Einfach der Rohpunkte-Gott hinten links, sollte gegen Augsburg auch hoffentlich einigermaßen scheppern.
Ja, sehr gut. Kann man machen. Rouault habe ich auch überlegt, aber ich habe dann Angst, dass er am Ende nicht spielt und dann ärgert es mich.
Ich weiß auch nicht, also ich weiß ehrlicherweise nicht, wo das Alter Kiel-Ding herkommen soll. Also entweder Liga Insider hat da crazy Insider-Informationen oder I don't know.
Weiß ich auch nicht, aber was ich weiß, ist, dass Hoeneß auf jeden Fall ab und zu mal wie ein Hendrik gegen Bayern oder so wild umstellt.
Das stimmt.
Aber ja, machen wir weiter mit Mittelfeld. Paul ist ja der Mittelfeldmann mit seinen 6 Leuten, vor allem doppelt. Der erste ist Gnabry. Hat er selber im Team. Ich glaube, er hofft einfach, dass er startet. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht startet, ehrlich gesagt, aber.
Meine Tendenz ist auch Gnabry, aber man kann es ja einsehen, zum Glück in dem Fall. Also, er kann einfach Coman picken, der ist nochmal, glaube ich, 3 Millionen günstiger als Gnabry. Das kann man dann frei das im Worst Case einmal umswitchen.
Yes. Dann Amiri, der Allesmacher bei Mainz, den man, glaube ich, immer stellen kann, wenn das Matchup nicht scheiße ist. Dann Chris Führig, deine.
Let's go.
Scorer-Garantie. Ja, ich habe mein scheiß magisches Duo einfach nicht gesagt. Naja.
Das ist krass, Bro. You had one job.
Für dich und Mittelstädter als magisches Duo gehabt. Aber egal. Machen wir weiter. Irvine hatte dann noch im Mittelfeld neben Für dich. Also geht auf Pauli mit Smith und Irvine. Dann natürlich.
Seit Stöger weg ist, ist der wieder Gladbach-Hater Number One. Ohne Spaß.
Ja, zu Recht. Ja, Goretzka hat er auch im Team, Bayern-Spieler. Und dann noch seine Scorer-Garantie natürlich Florian Wirtz, weil man die in sein Team packen muss. Dann,
ja, hau raus.
Mein Mittelfeld ist ein bisschen wilder. Führig habe ich auch, magisches Duo hittet natürlich. Dann habe ich Felix Metscher.
Okay.
Hat mir bei Deutschland ganz gut gefallen, hat ein Tor gemacht und ich finde ihn allgemein ein richtiger Baller, also geiler Spieler. Dann habe ich auch Goretzka, Preis-Leistung ist für mich einfach top. Wenn er nicht spielt, muss er nochmal umbauen, ich meine, aber sollte er eigentlich spielen. Und dann Kimmich, der Mainman bei Bayern, der wichtigste Spieler für mich.
Yes, sir.
Ja, ist einfach.
Boah, Kimmich hatte ich auch ganz wieder lange drin. Ich wollte ihn irgendwie reinbekommen, es hat nicht geklappt. Ich hatte ihn auch super lange drin im 3-5-2. Ich finde Kimmich so geil. Du kaufst halt, also du bezahlst halt nur in Anführungszeichen 43 Millionen und kriegst garantiert 200 Punkte. Das ist eigentlich so geil für die Championship. Ja.
Ja.
Ich glaube, alle wurden schon genannt, außer einer. Ich habe mein Man, mein Schatz, mein Baby, mein Ein und Alles, ich stecke den Ring an den Finger, Jamal Musiala natürlich mit dabei. Und dazu Leon Goretzka, einfach weil er schweinegünstig ist. Und ich habe sogar überlegt, Leon Goretzka als Scorer-Garantie zu nehmen. Ich finde das echt nicht utopisch gegen Augsburg, dass der da einen einnickt. Ich weiß nicht, warum. Dann Chris Führig natürlich meine Scorer-Garantie und Nadim Amiri muss. Solange Mainz ein einigermaßen passables Matchup hat, ist eigentlich scheißegal, was die für ein Matchup haben. Amiri ist für mich fast immer ein Must-Play in der Championship. Ist auch, glaube ich, einer meiner meist aufgestellten Spieler, weil ich es einfach liebe, solche Spieler zu picken. Und Amiri ist halt, weil es Mainz ist, immer relativ günstig. Und da kannst du auch mit 100 Punkten garantiert rechnen, egal wie das Spiel ausgeht. Deswegen Amiri mein Man. Kommen wir zu meinem Sturm. Ich gehe mit Dennis Undav. Ich gehe einfach davon aus, dass er fit wird. Im Worst Case stelle ich ja nochmal um oder packe Demirovic rein und upgrade noch irgendwas. Mal gucken. Aber Dennis Undav wäre schon sehr, sehr geil gegen Bochum, weil du hast eben schon gesagt, ich glaube, das ist ein Do-or-Die-Spiel. Stuttgart muss da liefern. Und deswegen will ich ihn auch mit drinne haben. Dann habe ich den besten Spieler in der App aktuell mit Omar Mamouche. Für den Preis vor allem muss man den mitnehmen. Und ich habe es eben schon gesagt, in meiner Hotzone, der wird da hinter Friedrich mindestens ein, zweimal durchstarten und auch hier wieder mit zwei Scorern rausgehen. Und der dritte und letzte ist dann mein Boy Tim Kleindienst. Nehme ich mit gegen Pauli. Habe auch überlegt, Ekitike mitzunehmen, aber ich habe irgendwie ein bisschen Paranoia wegen diesem angeschlagenen Ding. Sollte dann noch irgendwie eine Meldung kommen, switche ich den nochmal raus und packe Hugo Ekitike für Tim Kleindienst rein.
Ja, sehr gut. Paul hat auch Mamouche, ist sein einziger Stürmer, ja. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich habe auf jeden Fall auch Mamouche. Ich habe Carey Kane, die zwei lasse ich auch. Und dann habe ich noch Tim Kleindienst.
Nice.
Aber ich habe halt auch schon Nicolas und Smith, deswegen eigentlich doof, drei Spieler aus einem Matchup zu haben. Deswegen überlege ich,
Gamble ob auf ich Mainz und schmeiß Smith raus.
Smith, okay, wild. Ich hätte eher Kleindienst rausgeschmissen und an mir die reingetan und dann noch einen Torwart getauscht, aber mal schauen.
Das ist auch geil. Das ist auch geil. Sind wir mal gespannt. Finale Championship, beziehungsweise die vorläufige. Ihr wisst es ja, wir können es an der Stelle auch nochmal erwähnen. Wir nehmen die Championship schon sehr ernst. Das, was wir im Podcast immer droppen, ist nur so ein bisschen das Vordraft. Natürlich in den meisten Fällen bleibt das zu 90-95% gleich fürs Wochenende, aber wir werden nicht, nur weil wir es im Podcast gedroppt haben, da jetzt auf Krampf irgendwelche Spieler spielen, die wir dann doch nicht führen oder doch irgendwie nochmal eine andere Alternative finden, weil wir wollen hier in der Championship schon ordentlich abliefern und geben da auch alles. Und unser Prunkstück ganz vorne drin ist natürlich Jakob auf Platz 268. Das ist schon übertrieben stark. Paul aber mittlerweile auch. Ah ne, es ist Pat. Ich bin immer verwirrt wegen dem Durchprofilbild, Bro. Pat auf 867, dann bin ich auf 3300 und Paul auf 6700. Also Paul und ich müssen noch auf jeden Fall ordentlich aufholen, aber Shoutout an Jakob auf Platz 268, Murph auf Platz 457, Kassim auf 496, Pat auf 867 und komm, nehmen wir Paul noch auf 1664 mit, also der andere Paul ist der Championship. GG an euch und da wollen wir natürlich abliefern und ich bin sehr gespannt, was das noch wird dieses Jahr. War auf jeden Fall eine sehr schöne Episode, ich glaube, wir haben alle einfach crazy Bock auf Bundesliga, könnt es nicht abwarten. Und am Freitag geht es dann, wie gesagt, los mit dem FC Bayern gegen den FC Augsburg. Dürfte auf den Freitagabend schon den ein oder anderen Punkt an der Stelle geben. Das war es auf jeden Fall von mir. Inshallah, Musiala MVP-Performance. Lasst mich am Freitag schlafen wie ein Baby. Und die abschließenden Worte gehören dir, Jakob.
Oha. Ja, genießt noch die Restwoche und freut euch schon auf die Bundesliga. Wir haben sie, glaube ich, alle sehr vermisst. Und Grüße an Kassim. Ich kann dich in der Championship leider nicht hören. Du bist zu weit unten.
Kassim spuckt jetzt wieder seine Zahnbürste aus. Der hört uns immer beim Zähneputzen, warum auch immer. Ich weiß auch nicht. Wir sind, glaube ich,
Dental. Hoffentlich verschluckt das ich nicht.
Und diese Episode wird euch präsentiert von Dental Me. Nein. Beste Grüße an Kassim.
Alles gut. Ja, perfekt. Nur Liebe.
Haut rein, Männer. Bis dann.
Ciao.
Das war der Fairschuss Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.